A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Armate, Men-at-Arms, die Templer. Raschelnde Ringpanzer, trampelnde Hufe und Kampfgesänge kündigten ihre Ankunft an. Lange, spitze Lanzen und blitzende Topfhelme, so stellt man sich heutzutage einen klassischen Tempelritter vor. Und ja, die Templer galten als einige der besten Soldaten im hochmittelalterlichen Europa und darüber hinaus. Doch sie waren viel mehr. Templer zu sein war mehr als Glaubenskriege auszufechten. Es hieß die vollkommene Hingabe des eigenen Lebens an Gott und seine Sache. Das war der Inbegriff des Templerordens. So wurden die jungen Männer gezüchtigt und ausgebildet, um auf dem Schlachtfeld und abseits davon den bestmöglichen Soldaten hervorzubringen. Strenge Disziplin, blinder Gehorsam und Genügsamkeit zeichneten ihren entbehrlichen Alltag aus. Selbst das kleinste Detail des Lebens war reglementiert. Das Essen, die Kleidung, der gesamte Tagesrhythmus, so etwas wie Freiheit oder Freizeit, legte der angehende Novize mit Eintritt in den Orden ab. Der Templerorden war alles andere als einfach zugänglich. Wie die Ausbildung aussah, welche harschen Regeln zu befolgen waren und was die Templer letztendlich so gefährlich machte, darum geht es heute. Kapitel 1: Nötige Strenge. Wie wir in den letzten Folgen gehört haben, wurde der Orden in Zeiten größter Gefahr ins Leben gerufen, um die Pilgerfahrt ins Heilige Land für die einfachen Menschen zu ermöglichen. Schutz und Pflege der armen Gläubigen waren die Hauptaufgabe des Templerordens. Ein Orden mit derart wichtigen Aufgabengebieten konnte sich weder Müßiggang noch Fehler leisten. Also mussten immens strenge Regeln und drakonische Strafen her, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Um solche Regeln zu formen und durchzusetzen, waren kirchliche Autoritäten notwendig. In den frühesten Tagen der Templer dienten dazu die Chorherren vom Heiligen Grab, der Patriarch von Jerusalem, Männer wie Bernard von Clairvaux und natürlich der Papst. Kurz gesagt, alle tonangebenden Persönlichkeiten der katholischen Kirche. Man diskutierte hitzig, welchen großen Kirchentheoretiker man nehmen sollte, um die Ordensstatuten auf dessen Werk zu fußen. Männer wie der Kirchenvater Augustinus waren im Gespräch. Letztlich fiel die Wahl aber auf Benedikt, den heiligen Benedikt von Nursia, den Gründer der ersten Klöster der christlichen Geschichte, das Benediktinerkloster von Monte Cassino. Mit dieser Klostergründung legte er den Grundstein des Mönchtums. Und da die Templer ein Hybrid aus Ritter und Mönch waren, passte sein Reglement wie angegossen. Und diese beiden Lebenseinstellungen der Geistlichen sollten die Templer von Beginn an prägen. Dazu zählten beispielsweise die Ausformung der Liturgie, das heißt, wie man einen Gottesdienst abzuhalten hatte, oder auch banal scheinende Dinge wie die Zahlensymbolik. Während Zahlen wie die 6 für den Teufel und das Schlechte standen, galt 7 als die Zahl Gottes, die Zahl der Vollkommenheit. Auf dem Konzil von Troyes im Jahr 1129 wurde all das genau festgelegt. Es gab ein kurzes Vorwort und 71 Artikel, die den Lebensalltag des Templers bestimmen sollten. Die Urfassung ist, wie damals üblich, in Latein geschrieben worden. Bei der ganzen Sache fällt eines besonders krass auf. welch großes Vertrauen den Templern entgegengebracht wurde. In einer eigenen Bulle, das heißt einem offiziellen Dekret des Papstes, wurden ihnen unter anderem sogar eigene Priester gestattet. Ein außerordentliches Privileg. Die Templer waren somit ein elitärer Verein geworden und in der katholischen Kirche tief respektiert. Denn sie vereinten einerseits tiefe Frömmigkeit, Gehorsam an den Papst und zumindest in der Theorie moralische Tugend mit einer nicht zu unterschätzenden Fähigkeit. Töten. Sie waren Elitekrieger in einer Zeit, in der es keine vernünftige staatliche Exekutive gab, die Menschen vor Übergriffen schützen konnte. Keine Polizei oder dergleichen, keine internationalen Staatengemeinschaften, keine Medien, die über schlimme Vergehen berichteten. Wer Gewalt ausüben konnte, war immens mächtig. Das galt somit auch für die Templer. Nicht selten wurde mit dem Gedanken gespielt, dass man sie als ein probates Werkzeug in einem heiligen Krieg in der Levante einsetzen könnte. Denn wenn jemand wusste, wie man kämpft, dann diese Kerle. Das lag unter anderem daran, dass jede Kleinigkeit ihres Daseins strengen Regeln unterlag und somit kein Spielraum fürs Versagen gelassen wurde. Sogar die Ausrüstung war strengstens reglementiert. Jeder Bruderritter des Konvents soll 3 Pferde und einen Knappen haben. Sie sollen haben ein Panzerhemd, Eisenhosen, einen Helm oder eine Kappe aus Eisen, ein Schwert, einen Schild, eine Lanze, eine türkische Keule, einen Waffenrock, Achselstücke und Fußstücke, außerdem 3 Messer. Nämlich ein Dolchmesser, ein Brotmesser und ein kleines Messer. Kapitel 2. Keine Späße. Diese 71 besagten Regeln waren nicht genug und wurden schon bald auf 202 erweitert. Später immer und immer mehr. Die Urtexte sind leider im Strudel der Geschichte versunken. Wir haben heute nur mehr Abschriften erhalten. Hinzu kommt ein kleiner Haken. Um die Regeln besser verständlich zu machen, wurden sie des Öfteren von Latein auf Französisch übersetzt. Der Kerl, der dafür verantwortlich war, war nicht der beste Lateiner und so kamen viele Unstimmigkeiten auf. Ein großer Teil der Regeln war auch nur für den Führungsstab des Ordens relevant, denn er betraf die einfachen Brüder einfach nicht. Klingt ironisch, aber die meisten Tempelritter kannten wohl nicht einmal alle Regeln ihres eigenen Ordens, denn die meisten gingen sie plump gesagt einfach gar nichts an. Was stand nun eigentlich in diesen legendenumrankten Regeln der Templer? Das war vielfältig. Ein guter Teil liest sich wie ein Handbuch für das Militär. Es werden Kampftaktiken, Verhaltensregeln und ähnliches genau erklärt. Daneben findet sich auch genau aufgelistet die vorgesehene Strafe und die Buße für etwaige Vergehen. Der Fokus liegt aber ganz klar auf dem Kampfgeschehen. Denn auch der frommste Templer wusste, wenn Ärger des Weges kam, ließen sich die Leute mit dem Schwert leichter erschlagen als mit der Bibel. Und genau dieses Motto wurde gelebt. Ein Beispiel. Paragraph 149 in den Statuten der Templer. Kein Bruder darf jemanden ohne Erlaubnis zum Futter holen oder ins Holz schicken, ehe der Ruf hierzu ertönt. Nur in der Nähe des Lagers, wo man den Ruf vernehmen kann, ist dies gestattet. Man musste also einfach immer in Hörweite bleiben, um im Fall eines unverhofften Angriffs gewappnet zu sein. Ein Ritter durfte auch immer nur einen seiner Knappen fortschicken, wenn er 2 oder mehrere in seinen Diensten hatte und diesen auch nur so lange und weit wie nötig. Denn Einheit und Zusammenhalt in der Formation bildeten den Schlüssel zur Stärke der Templer. Die wahre Stärke eines Templers, so hieß es, war der Mann, der neben ihm stand. Man durfte sich ohne eine ausdrückliche Erlaubnis und einen triftigen nachvollziehbaren Grund auch niemals aus einem Lager entfernen. Die Templer legten großen Wert darauf, 24 Stunden am Tag vorbereitet zu sein. Ebenso gab man sich Mühe, gut und deutlich erkennbar zu sein. Beispielsweise wurden bei jedem Ausritt eigene Pilgerdecken über das Ross gelegt, mit denen man Templer zweifelsfrei als solche erkennen konnte. Flagge zeigen, heißt hier die Devise. Sollte überraschend ein Ruf zu den Waffen ergehen, waren die Templer ebenfalls vorbereitet. Sogar relativ kleine Details waren durchstrukturiert. Paragraph 155. Wenn innerhalb des Lagers ein Alarmruf erschallt, sollen die, welche in der Richtung des Rufes lagern, nach jener Seite hin mit ihren Schilden und Lanzen ausziehen. So sollte eine provisorische Angriffslinie gebildet werden, die die erste Welle eines feindlichen Angriffs bereits aufhalten würde, bis der Rest sich ordentlich formieren konnte. Und genau das sah das Protokoll vor. Der Rest der Streitkräfte hatte bei einem Angriff unverzüglich zur Kapelle zu eilen und dort weitere Befehle entgegenzunehmen. Wurde man außerhalb eines Lagers angegriffen, durfte man nichts unternehmen, ohne den direkten Befehl dazu erhalten zu haben. Nicht einmal dann, wenn einen ein Löwe angriff. Das Prozedere war genauestens durchplant, wie die Quellen uns verraten. Wenn Krieg ist und der Alarmruf ertönt, sollen die Komture der Ordenshäuser ihre Viehherden zusammentreiben lassen und wenn sie dieselben zusammen haben, sollen alle zu dem Truppenteile des Marschalls sich begeben und dürfen dann ohne Erlaubnis nicht weggehen. Alle dienenden Brüder aber müssen sich zum Anführer der Turkopolen begeben und dürfen ohne Erlaubnis ebenfalls nicht weggehen. Alle Brüder Ritter und alle dienenden Brüder, kurz alle bewaffneten Mannschaften, unterstehen dem Befehl des Marschalls, solange der Zustand des Krieges andauert. Das machte die Templer so gefährlich. Das war kein Mob von Bauern, die nach Lust oder Instinkt im Kampf agierten. Das waren taktierende Profis, die ihre Stärken auszuspielen und ihre Schwächen zu kaschieren wussten. Waren sie stark im Nachteil, gingen sie auf einen Kampf nicht ein und verbissen sich nicht in einen unhaltbaren Stellungskrieg. Eine Mischung aus Stärke, Weitsicht und Führungsqualität machte sie im Kampf nahezu unbezwingbar. Kapitel 3: Zusammenhalt. Paragraph 156. Wenn der Konvent ausreiten will, dürfen die Brüder nicht früher aufsatteln lassen, noch aufsitzen, noch sich von der Stelle bewegen, bevor der Marschall hat es ausrufen lassen oder den Befehl dazu erteilt hat. Man durfte ein Lager abbrechen und die Zelte abbauen, aber es saß kein Schwein auf seinem Pferd, bevor es nicht erlaubt wurde. Wollte man etwas vom Marschall, hatte man den gesamten Weg zu ihm zu Fuß zu laufen. Was die Befehlskette anging, standen die Tempelritter niemandem nach. Bevor der Anführer nicht das Kommando gab, wurde kein Finger gerührt und sobald er es gab, standen die Männer erst wieder still, sobald es ihnen befohlen wurde. Oder sie tot zusammengebrochen waren. Sobald der Befehl ergangen war, durften die Truppen sich in Bewegung setzen. Artikel 157. Wenn der Marschall zum Aufsitzen rufen lässt, sollen die Brüder ihre Lagerplätze nachsehen, dass nichts von ihrer Ausrüstung zurückbleibt. Und dann sollen sie aufsitzen und schön im Zuge reiten, Schritt oder Passgang, hinter ihnen die Knappen. Nun wurde in Reihe und Glied in strenger Formation geritten. Hinter den Rittern waren die Knappen eingereiht. Geritten wurde übrigens nur bei Tag. Des Nachts wurde geruht, bis zum Tagesanbruch. Darauf folgten Gebete und der Marsch wurde fortgesetzt. Die Templer hatten in ihrem Repertoire neben einigen unersetzbaren Reliquien, darunter angeblich auch einen Teil des Kreuzes Christi, auch andere heilige Gegenstände. Dazu zählte das heilige Banner der Templer. Und dieses nahm für sie enorm große symbolische Bedeutung ein. Paragraph 160. Wenn Krieg ist und die Brüder in Quartieren oder in einem Standlager untergebracht sind und der Alarmruf erschallt, dürfen sie nicht ohne Erlaubnis ausziehen, bis das Banner ausgezogen ist. Dieses Banner war die Standarte, um die ein jeder Bruder sich zu scharen hatte. Das Banner war mehr wert als ein Menschenleben. Weitaus mehr. Die Templer würden eher untergehen, als es in Feindeshand zu geben, denn in den Regeln steht, wenn der Fall eintreten sollte, dass das Christenheer geschlagen wird, wovor Gott es bewahren möge, darf kein Bruder vom Schlachtfeld wegreiten, um seine Person in Sicherheit zu bringen, solange das zweifarbige Banner noch am Platze ist. Denn wenn er fortritte, würde er für alle Zeiten aus dem Orden gestoßen werden. Die strenge Ordnung durfte nur in einem einzigen Ausnahmefall gelockert werden. Falls unmittelbare Gefahr für einen Christen drohte. In den Regeln heißt es glasklar. Wenn es sich zufällig träfe, dass irgendein Christ sich verirrte oder von einem Türken in mörderischer Absicht angefallen würde, so dass er in Todesgefahr schwebte, und es wollte einer, der in der Nähe wäre, seine Schwadron verlassen, um ihm beizustehen, und er fühlte sich hierzu durch sein Gewissen gedrängt, dann würde er es ruhig ohne besondere Erlaubnis tun können. Denn ein Templer war nur in zweiter Instanz Rechenschaft schuldig. Vor allem aber Gott und dem eigenen Gewissen. Einem Christen in Not zur Hilfe zu eilen, galt als moralische und religiös höchste Pflicht. Verließ man die Formation aus anderen Gründen, wurde man hart bestraft. Angefangen damit, dass aller Besitz dem Delinquenten abgenommen wurde. Die exakte Bestrafung diverser Vergehen ist beim Orden bewusst nicht festgelegt worden. Die Brüder sollten nach eigenem Gutdünken entscheiden, was sie mit einem Verbrecher anzustellen hatten. Ein Deserteur oder ein Überläufer beispielsweise oder ein Bannerträger, der mit dem Banner nach Feinden schlug, statt es hochzuhalten, all diese Vergehen konnten nach eigenem Ermessen geahndet werden. In milderen Fällen setzte es eine ordentliche Tracht Prügel oder ein Streichen einer Essensration. Aber auch Schlimmeres, wie Exekution, war durchaus möglich. Das mit dem Banner klingt hart und es war auch eine Besonderheit des Templerordens. In jeder anderen Armee durfte ein Bannerträger seine Stange schon mal als Waffe gebrauchen und damit auch auf jemanden losgehen, wenn es hart auf hart kam. Bei den Templern allerdings wurde von diesem Mann erwartet, stoisch mit dem Teil in der Hand erschlagen zu werden. Fiel das Banner, hatten sich die Templer einem anderen Banner am ehesten.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dem einer ihrer größten Rivalen, der Johanniter, anzuschließen. Kapitel 4. Vorbilder. Wenn man die Regeln liest, wird einem eines klar. A pure Templar was a poor Templar. Armut war eine Tugend des Templerdaseins. Man nahm und hatte von allem nur so viel wie unbedingt nötig und verabscheute jegliche Art von Prunk oder Protzerei. Die Templer sahen sich in einer Vorbildfunktion und pflegten einen hohen moralischen Anspruch an sich selbst. Das fing bei Dingen wie der Kleidung an. Jammerte ein Ordensbruder wegen seiner Kleidung, fiel sein Anliegen auf taube Ohren. Man hüllte sich in bewusst schlichte und nicht allzu bequeme Kleidung, um die Demut vor Gott zu wahren. Hier war der Orden auch sehr ökonomisch veranlagt. Es herrschte ein Secondhand-Prinzip. Bekam ein vollwertiger Ordensbruder neue Kleider, musste er die eigenen abgetragenen an seinen Knappen weiterreichen. Diese Gewänder waren auch bewusst wenig an das Klima angepasst. Für den Sommer waren sie zu heiß und für den Winter zu kalt. So wollten sie demonstrieren, dass sie zur Ehrung ihres Gottes auf jede Art von Annehmlichkeit verzichteten. Nur in wenigen gnädigen Fällen durften sie an besonders heißen Tagen leichtere Leinengewänder tragen, um nicht zu kollabieren. Jegliche Art von Mode war streng verboten. Schuhschleifen oder als elegant wirkende Schnabelschuhe durfte man nicht tragen, denn man hatte Gott zu verherrlichen, nicht sich selbst. Lange Gewänder oder übermäßig gepflegte Haarpracht waren auch nicht erlaubt. Dafür wurde gesorgt. Unter den Templern gab es einen eigenen Drapierer, der Haar und Bart regelmäßig schor. So wiesen alle Ordensbrüder einen ähnlichen, recht simplen Look auf. Das Bettzeug war ebenfalls streng vorgegeben. Ein einfaches Keilkissen, eine Decke und ein Sack Stroh. Mehr gab es nicht. Schlaf sollte der nötigen Erholung dienen, keinesfalls aber dem Komfort. Im Templerorden wurde jeder Mann gleich behandelt. Das betraf auch das Essen. Rationen für Nahrung und Getränke waren reguliert, unter allen gleich aufgeteilt, ungeachtet des Rangs der jeweiligen Person. Man aß zur Kraftgewinnung und um einsatzfähig zu bleiben, nicht für den Genuss. Im Allgemeinen war jede Art von Vergnügen verpönt und Spaß in Aktivitäten verboten. Das Templerdasein war ein ernstes. Beispielsweise war die Jagd nicht gestattet, da man es als Sport und somit als Spaß erachtete. Einzige Ausnahme: auf dem Pilgerweg von Europa ins Heilige Land lauerten hungrige Löwen, die öfters mal Reisende überfielen. Diese durften und mussten zur Strecke gebracht werden. Klingt krass, aber ja. In Antike und Mittelalter waren die Populationen von Wölfen und Löwen weitaus höher als heutzutage und es war nicht ungewöhnlich, solche Kreaturen in der freien Natur anzutreffen. Das war zweifellos spektakulär, nur lebte man oft nicht lange genug, um noch jemanden davon erzählen zu können. Auch im antiken Griechenland gab es nach aktuellem Forschungsstand vor 2500 Jahren Löwen. Alles in allem war es wichtig für die Templer, bei allen ihren Tätigkeiten, seien es Essen, Reiten, Beten oder Kämpfen, ein schlankes Bein zu machen. Dieser harte Alltag, nicht nur voll von eiserner Disziplin, sondern auch voll von Monotonie. Unglaublicher Monotonie. Man kämpfte, betete oder arbeitete auf die ein oder andere Art für Gott. Viele Mitglieder des Ordens werden sich wohl insgeheim danach gesehnt haben, wieder zum Laien zu werden, also zum einfachen Menschen ohne einen Platz im Orden. Doch das war streng verboten. Einmal im Orden, immer im Orden. Man durfte diesen weder verlassen, noch den Dienst seines Ortes wechseln. Kapitel 5. Der Krieg in Eisen. Wie kurz angeschnitten galten die Templer lange Zeit als der Schrecken der Schlachtfelder. Ihre sture Hingabe an Gebet und Schwert mag ein trockener und langweiliger Alltag gewesen sein, er formte sie allerdings zu einigen der besten Kriegern, die das christliche Abendland hervorbrachte. Der Mediävist Peter Dinzelbacher schrieb: Die Ritter waren als kampfkräftige militärische Einheit in fast allen Schlachten zu finden, die ihre Herrscher oder die Kreuzfahrerheere gegen die islamischen Truppen schlugen. Und wie sah nun die Bewaffnung und Ausrüstung der Templer aus? In der Literatur heißt es, jeder von ihnen erhielt 3 Pferde, ein Kettenhemd, Kettenbeinlinge, einen Helm, Schwert, Schild, Lanze, eine türkische Keule, ein Dolchmesser, einen Waffenrock und Rüstwams, um nur die militärisch entscheidenden Ausrüstungsgegenstände zu nennen. Zudem wurde ihnen ein Knappe zugeteilt. Natürlich muss man sich vor Augen halten, dass der Orden ca. 200 Jahre bestand und dessen Kriegsweise im Laufe der Zeit natürlich Veränderungen unterworfen war. Ein Templer kämpfte, wie auch jede weltliche Streitmacht, um 1140 etwas anders als 1290. Grundsätzlich wissen wir, dass über die längste Zeit des Bestehens der Ringpanzer die primäre Rüstung darstellte. Gemeinhin bekannt als Kettenhemd, bestand diese aus vielen tausenden kleiner Eisenringe, die aufwendig ineinander verwoben worden waren und damit ein schier undurchdringliches Netz aus Metall bildeten. Kaum zu durchdringen für Hiebwaffen. Verwundbar war es höchstens durch Stiche, aber auch gegen solche Angriffe war es ein passabler Schutz. Ein solches Kettenhemd wog je nach Fertigung und Träger in etwa 10 Kilogramm und war alles andere als bequem. Das musste es allerdings auch nicht sein. Es musste Pfeile vom Herzen fernhalten. Um das Gewicht etwas besser zu verteilen, trug man um die Hüfte gern einen Gürtel, der Last von den Schultern nahm und auf die Hüfte übertrug. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts kamen vermehrt Plattenpanzer auf, deren Erscheinen erlebte der Orden aber nicht mehr mit. Dazu trug man immer einen Schild. Diese waren gerne wie ein Flugdrachen geformt und bestanden aus einem Holzkern, mit Leder überspannt. Schilde werden gern mal vergessen, zählen aber von Beginn der dokumentierten Kriegsführung an bis zum Ende des Mittelalters immer als erste Linie der Verteidigung. Rüstung und Helme waren die sekundäre Linie. Prinzipiell sollte der Schild immer die Schläge des Feindes abfangen. Als Bewaffnung nutzten die Templer, die nach Möglichkeit zu Pferde kämpften, eine schwere Lanze. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, Ritter würden oft zu Fuß kämpfen. Das taten sie nur, wenn es keine andere Möglichkeit gab. Schließlich haben sie sogar ihren Namen vom Pferd, Ritter, vom Reiter. Sie ritten in vollem Galopp mit unter dem Arm eingelegter Lanze auf den Feind zu und hatten zum Ziel, mit einem solchen Schockangriff dessen Kampflinie aufzubrechen. Dadurch konnte nachrückende Infanterie wie Wasser durch ein Leck in die lose Formation eindringen. Der große Bedarf an Pferden wird auch in den Quellen ersichtlich. Sie waren für die Einsätze des Ordens unverzichtbar, gingen aber nicht nur im Kampf verloren, sondern waren auch anfällig für Krankheiten und Überlastung. Die Märkte im Heiligen Land boten keinen hinreichenden Ersatz, sodass auch Pferde aus dem Westen eingeführt werden mussten. Erst wenn die Lanze zerbrochen war, griff der Ritter zum Schwert. Dieses war relativ lang, gerade und beidseitig geschliffen. Man führte es mit einer Hand, sodass die zweite für den Schild oder das Halten von Zügeln frei blieb. Kapitel 6. Nur nicht den Kopf verlieren. Ein großes Thema an der Bewaffnung der Templer ist der Helm. Denn kaum ein anderer Helm der Geschichte ist so ikonisch, so berühmt und steht dermaßen in Verbindung mit einer Institution wie der Topfhelm mit dem Templerorden. Ein geschlossener, das ganze Gesicht schützender und oben abgeflachter Helm aus Eisen. Grundsätzlich, ja, die Templer benutzten diesen Helm lange Zeit. Er tauchte am Anfang des 13. Jahrhunderts auf. Allerdings war er weder ihre Erfindung, noch benutzen ausschließlich sie ihn. Er war bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts ganz einfach der dominante Helmtyp unter den Rittern in Europa. Aus einem einfachen Grund. Er schützte nicht nur die Schädeldecke, sondern den gesamten Kopf rundum vor Schaden. Das wurde in der Kriegsführung immer wichtiger. Das kam allerdings nicht ohne Nachteil. Der Helm wog schwer, behinderte die Sicht, das Gehör und machte selbst das Atmen schwer. Daneben wies er einen zweiten großen Nachteil auf. Er war oben flach. Schaut euch mal durch die Geschichte alle möglichen Helme an. Die allermeisten sind oben rund und ohne stark abstehende Ornamente wie Hörner. Solche Helme gab es, diese waren aber rein zeremoniell, denn niemand würde damit in die Schlacht gehen. Hörner und andere abstehende Teile machten den Helm unpraktisch und ließen Waffen sich darin verheddern. In Wahrheit wollte man ja genau das Gegenteil. Durch die Rundung des Helms sollten Hiebe von oben daran abrutschen und ihre gesamte Energie zur Seite fließen, möglichst weg vom Schädel des Trägers. Dieses Prinzip herrscht auch bei vielen Rüstungen und Schilden vor. Deren Wölbung erfüllt genau denselben Zweck, das Ableiten der Energie weg vom Träger. Der flache Templerhelm tat aber genau das nicht. Kam ein Hieb von oben, hielt er zwar das Schwert auf, dessen gesamte Wucht aber fuhr auf den Schädel und die Wirbelsäule des Trägers. Deshalb existieren auch Berichte von zahlreichen Kreuzfahrern, unter ihnen auch Templer, die über Schäden an der Halswirbelsäule klagen. weil ein Hieb sie von oben traf und der Helm sie eben nicht auf diese Art schützte. Lange Rede, kurzer Sinn. Einer der berühmtesten Helmtypen der gesamten europäischen Ritterwelt war nicht so gut, wie man es denken würde. Bei weitem nicht so gut. Deshalb wurde dieser Geburtsfehler des Helms auch bald berichtigt und der Topfhelm zum sogenannten Kübelhelm weiterentwickelt. Der war oben einfach abgerundet und schützte so den Schädel deutlich besser. Bis heute rätselt man, warum genau diese Entwicklung so lange dauerte, obwohl eine Rundung dermaßen logisch erscheint. Auch in der Natur sind beispielsweise die Panzer von Insekten immer so geformt, dass sie möglichst keine gerade Fläche zum Auftreten eines Feindes bieten. Gleiches gilt bei von Menschen gebauten Panzern. Kampfpanzer weisen in den allermeisten Fällen eine schräge Panzerung auf, damit feindliche Projektile ganz einfach abrutschen und weiterfliegen, anstatt mit voller Wucht hineinzukrachen. Eine berühmte Ausnahme bildete hier übrigens wohl der bekannteste Panzer der Geschichte, der deutsche Tigerpanzer aus dem Zweiten Weltkrieg. Dieser hatte eine gerade Panzerung, weil sie so absurd dick war, dass sie so und so als undurchdringlich von vorne galt. Kapitel 7. Allround-Paket. All diese Dinge wichen nicht sonderlich von den Taktiken, Prozeduren und üblichen Bewaffnungsstilen des restlichen europäischen Hochmittelalters ab. Abgesehen von der Härte der Ausbildung eines Templers. Dennoch machte genau diese mangelnde Experimentierfreudigkeit und die Never Change a Winning Team Herangehensweise des Ordens ihn so mordsgefährlich. Vom Stiefel bis zum Helm, vom Schwert bis zur Lanze, alles war erprobt. Alles war gewohnt und war den Rittern in unzähligen Übungsstunden eingeprügelt worden. Unter den Templern wurde das Motto, je mehr ihr hier schwitzt, desto weniger blutet ihr da draußen, mehr als wörtlich genommen. Ihr rigoroses Training, ihr voller Fokus und ihre uneingeschränkte Dedikation an den Orden war wertvoller als der beste Stahl des gesamten Kontinents. Wenn man sich ihre Historie ansieht und nach ihrer wahren Stärke fragt, kann man Parallelen zu anderen extrem erfolgreichen Phänomenen der Geschichte, wie beispielsweise den Spartiaten ziehen. Es waren nicht die ausgeklügelte Taktik oder die hohen Mannzahlen oder die massigen Rohstoffe, die diese Macht so lange im Spiel hielten. Es war der schiere Wille seiner Soldaten. Der Orden umfasste in der Regel pro Tempel kaum 300 Ritter und etwas mehr an Knappen. Damit waren die Templer eine extrem tödliche, aber sehr kleine Eliteeinheit. Sie bildeten ein gut gedrilltes, nicht allzu zahlreiches, aber dafür immer einsatzbereites Kontingent. Das war in Zeiten, in denen simple Bauernaufgebote die Regel waren, natürlich Gold wert. Aus den Quellen wissen wir, dass die Templer an so ziemlich jeder größeren militärischen Unternehmung im Nahen Osten teilgenommen haben. Sie bildeten aber in der Regel nur einen kleinen Teil der gesamten Truppe. Sie hielten wohl meist als ein harter Kern für besonders schwierige Aufgaben, das Aufrechterhalten der Disziplin und das Heben der Moral her. Hinzu kam, dass die Templer bei solchen Unternehmungen stets massive Verluste erdulden mussten. Das ist sicher nicht zuletzt ihrem Verbot, sich zurückzuziehen, geschuldet. Kaum ein anderes Korps verlor so viele Anführer auf dem Schlachtfeld wie der Templerorden. Im Übrigen war es auch nicht per se militärische Schwäche, die den Orden in die Knie zwang. Es waren politische Fehler. In der eigenen Frömmigkeit vergaß der Großmeister des Ordens wohl, dass weltliche Herrscher gern mal Intrigen sponnen und dem schnöden Mammon eben nicht abgeneigt waren. Das Problem der Templer war simpel. Sie gruben sich in Frankreich, vor allem in Paris, mehr oder weniger ein und versäumten es, sich anderweitigen Besitzungen im großen Stil anzueignen. So hatten sie keine unmittelbar nutzbaren Ausweichmöglichkeiten, sollten sie in Konflikt zu einem der hohen Landesherren geraten. Darüber hinaus hatten sie nach dem Fall von Akon 1291 ihre letzte Hochburg in der Levante verloren. Manche Historiker sprechen von einem faktischen Todesurteil. So verloren die Templer alles, was ihnen lieb und teuer war. Ironischerweise nicht auf einem Schlachtfeld, sondern weit abseits davon.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.